Sie hören was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der ja wie viele von uns ziemlich fassungslos gerade miterleben muss durch die Nachrichtenbilder, wie Erdogans islamistische AKP die Türkei wieder ins obrigkeitshörige Mittelalter zurückprügeln möchte. Noch so hört man, und es hört sich jetzt schrecklich zynisch an, angesichts der erschütternden Szenen, vor allem aus Istanbul, ist die Lage ruhig an den Urlauberküsten. Aber kann, darf die touristische Industrie, die ja einen Großteil des Wohlstands erwirtschaftet in der Türkei, sich jetzt hier vornehm, neutral zurückhalten? Hauptsache, die Sonne scheint und die All-Inclusive-Buffets bleiben gut gefüllt. Diese Frage werden sich TUI und Co. in den kommenden Wochen anhören müssen auf den Programmpressekonferenzen. Denn touristische Nachhaltigkeit hat schon längst nicht mehr nur etwas mit dem eingeschränkten Handtuchwechsel zu tun. Organisiertes Reisen soll ja auch helfen, die Lebensqualität vor Ort zu verbessern. Und je höherwertiger ein Veranstalter sich da positionieren möchte, ja, desto politischer wird er wohl werden müssen. Vielleicht entwickelt sich ja doch noch ein griechischer Sommer. Meiden Sie Menschenansammlungen, heißt es in einer Warnung des Außenministeriums für die Türkei. Suchen Sie Menschenansammlungen, lautet dagegen das Motto der größten Reisewelle einer touristischen Zielgruppe, die man sich vorstellen kann in diesen Wochen. Es geht wieder um Toleranz und Flagge zeigen, aber auch um hedonistische Partyfreude. Schwerpunkt des heutigen Reiseradios ist das Segment Gay Travel. Jetzt, wo die Tournee der Christopher Street Day Paraden weltweit schwulen Städtetourismus befeuert. Gay Travel ist in der Mitte des organisierten Reisens angekommen. Selbst die alte Tante der Tour feiert Erfolge mit ihrem Spezialkatalog. Allein in Berlin erwartet man am kommenden Wochenende fast 100.000 zusätzliche schwul-lesbische Touristen. Durchschnittliche Ausgaben eines Gastes für diese Tage 1.400 Euro. Da bekommen auch Verkehrsamtsdirektoren leuchtende Augen in Regionen, die mit dieser Klientel sonst eher fremdeln. Wir berichten im Reiseradio heute über eine Studie der Stadt Wien, die ganz wirtschaftlich pragmatisch und ohne Rücksicht auf moralinsaures Unwohlsein nicht ganz überraschend ergab, dass vor allem schwule Reisende die beste Zielgruppe sind, die sich ein Stadtmarketing erträumen kann. Die Donaumetropole hatte gerade am Samstag ihre Regenbogenparade und Nikolaus Gräser von Wien Tourismus ist, ja, wen wundert es, zufrieden. Wir berichten logischerweise aus Berlin, wo nicht nur der offen schwule regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, auch hier im Reiseradio natürlich gleichgeschlechtlich liebende Besucher mit offenen Armen empfängt, sondern sich auch einer der größten CSDs der Welt zum Millionengeschäft über eine ganze Woche entwickelt. Hintergründe dazu von Cheforganisator Robert Kastel. Und das Reiseradio bleibt heute beim Schwerpunkt Tourismusmarketing nun mal von der anderen Seite des Schreibtisches gesehen. Es geht darum, wie Agenturen, die in Deutschland die Aufgabe haben, weltweite Ziele für deutsche Urlauber attraktiv zu machen, dem fremden Auftraggeber erstmal erklären müssen, wie die Deutschen überhaupt ticken. Wer sich viele Werbekampagnen aus dem Ausland für den deutschen Markt so anschaut, der hat das Gefühl, in fast keinem anderen Wirtschaftszweig werden so viele Werbemillionen unsinnig verbrannt wie im Tourismus. Oft ist ein Clash of Cultures die Ursache. Das, was den Verantwortlichen gefällt, denken Sie, müsste auch den Deutschen zusagen. Bei einem so geschmäcklerischen Produkt wie Urlaub kann das jedoch fatale Folgen haben. Hier kommen jetzt spezialisierte Agenturen ins Spiel mit Sitz in Deutschland, die nicht nur als Geschmacksscout filtern sollen. Eine von vielen und guten ist Grafenstein in Berlin. Daniel Menzel tingelt durch die touristische Welt mit einem Vortrag nach dem Motto, was sie schon immer über die Deutschen wissen wollten, aber bislang sich nicht zu fragen trauten. Mehr gleich im Gespräch. Und zum guten Schluss machen wir gedanklich akustisch Rast in einer Region, die auch von Marketing-Experten künstlich erfunden wurde. Dem Kaiserwinkel in Tirol, direkt hinter der deutschen Grenze. Grassroot-Marketing als schöner Kontrast zu all den theoretischen Erörterungen. Und am Ende wissen wir ja, das Glück liegt beim frischen Käse auf der Alm. Viel Spaß auf dieser Reise der 138. von vielen, die noch folgen sollen. Schön, dass Sie mit dabei sind wieder. Gibt es wenigstens einmal im Jahr die Chance, ein bisschen Glamour-Fernsehen zu machen? Nein, nein, natürlich nicht beim Neujahrskonzert, das sich ja Jahr für Jahr selbst zitiert. Und auch nicht beim Opernball dieser Mottenkiste aus der Wiener Gesellschaftsgruft. Es ist die stundenlange Live-Übertragung des schrillen Liveballs vor und im Rathaus, die seit über 20 Jahren ein Wien-Bild in die Welt transportieren kann, mit einem modernen, trendigen Markenkern. So eine Veranstaltung bringt noch nicht mal Berlin zustande. Und wer ist verantwortlich? Die schwule Community. Wenn auch der Hintergrund des Festes ein ernster ist, es wird in opulenten Bildern gefeiert, bis der Arzt kommt. Kein Wunder, dass die Tourismusverantwortlichen gerne das ganze Jahr über ein bisschen Liveball haben möchten für die Werbewürze. Gay Travel ist für Wien jedenfalls Chefsache mit Studie geworden, wie Nikolaus Gräser von Wien Tourismus gleich erzählt.
Ready for Takeoff. Unser Top-Thema heute.
Lieber Nikolaus Gräser, die Wiener haben sich gerade den idealen Urlauber zusammengebastelt, nämlich der ist im Durchschnitt 34 Jahre alt, er hat zu 50% einen Hochschulabschluss, er ist natürlich wohlhabend, er ist hedonistisch, er hat Double Income, No Kids, kleiner Schönheitsfehler, er ist entweder schwul oder lesbisch. Huch, war das große Erschrecken da?
Ich glaube, eines haben wir noch vergessen, er arbeitet zu 37% in Führungspositionen.
Mindestens.
Ja, wie Sie schon beschrieben haben, handelt es sich um die Zielgruppe der Schwulen und Lesben, die wir jetzt bei Windtourismus noch aktiver bewerben, als wir es seit bereits 14 Jahren tun. Wir haben uns im Dezember dazu entschlossen, eine groß angelegte Studie durchführen zu lassen, genau in diesem Segment. An dieser Studie haben sich 850 etwa Schwule und Lesben beteiligt. Schwule zu einem größeren Prozentsatz als lesbische Reisende.
Das wollte ich gerade sagen, ich habe in der Studie nachgeguckt. Also von 10 schwul-lesbisch Reisenden sind 9 schwul und nur eine lesbisch. Ist ja irgendwie ein merkwürdiger Unterschied.
Das ist ein Unterschied, der uns selber auch offen gestanden ein wenig überrascht hat beim Rücklauf. Zeigt sich aber generell auch innerhalb der beiden Zielgruppen. Also ich rede jetzt auch bewusst von einer lesbischen und einer schwulen Zielgruppe, dass sich ganz einfach eine schwule Zielgruppe ganz anders outet, ist generell viel präsenter, viel wahrnehmbar. Wie jetzt wirklich die Gewichtung ausschaut innerhalb der Gesellschaft, das müssen Soziologen beantworten. Der Rücklauf war jedenfalls bei der schwulen Zielgruppe entsprechend höher.
Ja. Und war das dann so wie das Klischee, das eigentlich vermuten lässt, die Schwulen reisen nur, um Spaß zu haben?
Genau das wollten wir herausfinden. Ja, wir wussten, Wien hat seine Stärken auch innerhalb der Community. Es gibt ein sehr breites Angebot, sowohl für Schwule als auch für lesbische Reisende in Wien. Natürlich, wenn man sich ansieht, die Strahlkraft, die jetzt große Events haben, wie jetzt zum Beispiel die Regenbogenparade oder auch der Liveball, ist ja keine eigentliche Schwulenveranstaltung, ja, aber ist natürlich auch sehr beliebt für die Zielgruppe, innerhalb der Zielgruppe. Dann war es für uns ganz einfach einmal wichtig herauszufinden, was ist denn noch das Interessante und warum reisen Schwule und Lesbische so gern nach Wien. Ja? Wir wissen, dass 98% der Gäste eine Wiederbesuchsabsicht haben und auch die Destination weiterempfehlen. Und jetzt komme ich auch zum Punkt und zur Beantwortung der eigentlichen Frage. Wir sind draufgekommen, dass sich die Stärken Wiens innerhalb der Zielgruppe zu 70% mit Hetero-Reisenden decken. Ja? Das bedeutet, dass gerade bei schwulen und lesbischen Reisenden in Wien auch Kultur einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Es geht um das imperiale Wien und ganz stark Thema Lebensqualität und die Sicherheit. Ja. Insbesondere lesbische Reisende schätzen sehr, dass Wien eine sehr grüne, sehr romantische und sehr sichere Stadt ist. Schwule Reisende suchen auch möglicherweise ein wenig klischeebehaftet, möglicherweise das Shopping-Erlebnis in der Stadt. Gerade da siedeln sich ja momentan sehr, sehr viele internationale Top-Brands gemeinsam mit den internationalen Hotels in Wien an. Und Sissi natürlich, ja? Also die Kaiserin. Sissi muss sein und da gibt es sehr, sehr erhöhte Nachfrage nach Sissi-Angeboten, ob das jetzt das Sissi-Museum ist, ja? Sissi Vienna ist ein Modegeschäft oder sich einfach im Schloss Schönbrunn ein bisschen der Stilikone Kaiserin Elisabeth zu widmen.
Gut, dann wissen wir also, dass Schwule und Lesben eigentlich ganz normale Touristen sind, aber trotzdem scheinen sie ja nicht so normal zu sein, als würde man keine eigene Studie über sie anstellen.
Vom Wirtschaftlichen her, wie eingangs schon erwähnt, ist es eine sehr, sehr reisefreudige Zielgruppe. Der klassische schwule Mann lebt zu 50% in festen Beziehungen. Das heißt, hier haben wir zu 50% Double Income, No Kids, was wiederum zu einer sehr erhöhten Reisefreudigkeit führt. Und da sind besonders Städtereisen besonders interessant. Ja. Daher macht es natürlich auch Sinn, auch wenn sich jetzt die Nachfrage nach dem touristischen Angebot zu 70% deckt, die Zielgruppe mit einer eigenen Bildsprache gesondert zu bewerben. Ja. Da gibt es natürlich Bilder, wo vermehrt zwei Männer drauf zu sehen sind oder eben zwei Frauen drauf zu sehen sind in einem entsprechenden Wien-Umfeld.
Und ist die Werbung das eine, das wahre Erlebnis vor Ort etwas ganz anderes? Wie gehen die Wiener damit um? Finden die das toll oder sagen die, ach Gott, was macht ihr denn da? Die wollen wir eigentlich gar nicht.
Wien war schon seit jeher eine Stadt, in der Toleranz besonders gelebt wird und auch wirklich spürbar ist. Ja. Das merkt man sowohl beim Liveball, der jetzt schon zum 21. Mal in Wien stattfindet, und an der Regenbogenparade, ja, genauso wie jetzt an der Pride-Veranstaltung vom Heldenplatz. Sind lauter Veranstaltungen, die einfach zum Fixpunkt im Veranstaltungskalender gehören, auch für die Wiener Gesellschaft. Ja. Wien ist eine sehr, sehr tolerante Stadt. Das zeigt sich auch sowohl im Bürgermeisteramt, ja, der flankiert von zwei Damen, Vizebürgermeisterinnen, die Stadt regiert. Ja.
Nur rein beruflich flankiert.
Davon ist einmal auszugehen.
Gut, auf der anderen Seite die Frage, wer kommt denn jetzt? Sind es wirklich genau wie bei den normalen, in Anführungszeichen normalen Gästen, überwiegend die deutschen Schwulen, die nach Wien kommen? Oder kann man sagen, ui, da haben wir einen großen Zulauf gerade aus den östlichen Nachbarländern?
Wir betreiben in den Märkten differenziertes schwules und lesbisches Marketing. Ja, es gibt, wir haben besonders hochentwickelte Gay- und Lesbien-Quellmärkte identifiziert, wo man das Marketing aktiver betreiben kann. Dazu zählen natürlich Deutschland, Frankreich, Italien. Es gibt auch Märkte, wo wir das Thema jetzt vorantreiben, wo es noch nicht so entwickelt ist. Dazu zählen zum Beispiel Russland, aber auch Indien, ja, natürlich auch Polen, Rumänien und die anderen Eastern European Countries. Und da werden wir auch noch im Laufe des kommenden Jahres gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort das Thema Wien bei Veranstaltungen ins Gespräch bringen. Thank you.
Professionelle Marketingstrategen eine noch so fein ziselierte Meinungsforschung anstoßen und Schautafeln und Zahlenkolonnen präsentieren. Ja, ob offiziell um die schwul-lesbische Zielgruppe als Gäste geworben wird, hängt, wie wir gerade erfahren haben, fast immer ab von der persönlichen Befindlichkeit der obersten Führungsebene einer Tourismusorganisation. Da hat Berlin natürlich Glück mit Klaus Wowereit als Chefwerber für seine Stadt. Ich sprach mit dem regierenden Bürgermeister am Rande der CSD-Gala im Friedrichstadtpalast.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Klaus Wowereit, als ich jetzt in Tegel gelandet bin, mir fingen die Augen an zu tränen. Eine Werbung von Amsterdam auf dem Tegeler Flughafen. Amsterdam ist die Gay Capital of the World. Können Sie das auf sich sitzen lassen?
Ja, das kann ja jeder von sich behaupten. Berlin kann da absolut mithalten und muss sich weder vor Amsterdam noch vor anderen Städten verstecken. Hier gibt es sehr viel, was das Herz von Schwulen, Lesben oder anderen erfreut.
Ja, vor allen Dingen, ich habe heute gelernt, es gibt den neuen Begriff schwul-lesbische Trans-Ident-Menschen. Ist das jetzt der neue politische Begriff?
Ja, das hat sich verändert, weil es in der Tat durch die bisherigen Bezeichnungen nicht alle umfasst hat. Und insofern ist das jetzt relativ lang geworden, aber ich kann auch verstehen, dass bestimmte Gruppen sich auch angesprochen fühlen wollen. Und insofern wird das jetzt etwas länger.
Nun sind wir ja heute Abend hier im Friedrichstadtpalast, Öffnung der CSD-Woche mit einer wahnsinnigen Show. Berlin hat eine unglaubliche Attraktivität, ich sag mal jetzt unpolitisch, für Schwule und Lesben. Woran liegt das?
Naja gut, weil natürlich hier viel geboten wird. Die Stadt ist sowieso attraktiv für alle Touristen, kulturell, shoppingmäßig natürlich vom Hotelangebot. Aber natürlich auch die Clubs und natürlich die schwule Szene ist natürlich in Berlin besonders ausgeprägt, traditionell und bietet natürlich vieles. Und insofern ist es wirklich ein Platz, wo man gerne hinkommt und wo man sein will.
Ist es tatsächlich so, dass die Schwulen und Lesben eine interessantere Zielgruppe sind als andere Reisende, weil sie, sagen wir mal, mehr Geld ausgeben, weil sie mehr feiern, weil sie mehr einkaufen?
Es ist in der Tat richtig, dass es Untersuchungen gibt, dass da im Bereich Tourismus mehr Geld im Spiel ist. Aber wir sind natürlich attraktiv für alle Gruppen und wir wollen auch alle Gruppen haben. Aber der schwule Tourismus ist natürlich eine Zielgruppe.
Was ist denn Ihnen so der liebste Schwule?
Was?
Der liebste Schwule, der sozusagen jetzt der kulturell interessiert oder der die Party die Nacht zum Tage macht?
Das kann ja miteinander kombiniert werden. Also insofern ist das nicht alternativ, sondern additiv.
Lassen, wenn es um den Regenbogentourismus geht. Auftakt mit Glamour-Gala im Friedrichstadtpalast, der größten Showbühne Europas. Dieses Wochenende Drängelei bei perfektem Wetter und fast einer 500.000 Besucher beim größten schwulen Straßenfest Europas. Kommender Samstag dann der CSD-Umzug, der auch einer der größten der Welt ist. Ja, da jubelt auch der heterosexuelle Teil der touristischen Industrie, denn eine Woche voller attraktiver Veranstaltungen, selbst wenn es nur eine Nische sein sollte, lockt zusätzlich zur generellen Attraktivität der deutschen Hauptstadt. Das heißt aber noch lange nicht, dass man als Organisator der großen Show automatisch den pinken Teppich ausgerollt bekommt, wie Robert Kastel uns gleich erzählt.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Neben mir Robert Kastel, Mr. CSD, nicht nur in Berlin, er ist Vorstandsmitglied des Europäischen, des Weltverbandes. Robert, Sie sind eigentlich der schwule Reiseleiter, wenn man so sagen darf.
Naja, wenn ich Reiseleitungen machen würde, könnte ich da schon einiges erzählen, kann ja auch einiges aus dem Nähkästchen plaudern, was die CSDs weltweit angeht.
Darüber wollen wir heute reden.
Ja, das freut mich, ja. Vielleicht kommt jetzt ja die eine oder andere Geschichte, die da durchaus interessant ist.
Gut, also CSD ist einmal eine politische Veranstaltung, gar keine Frage, aber es ist auch ein grenzenloser Spaß, zumindest in den Ländern, wo das Schwulsein nicht auf dem Index steht, wo es keine politischen Probleme gibt. Es ist ein sehr hedonistisches Unterfangen eigentlich für viele.
Ja, ist es, aber es ist auch in Ländern, wo es Probleme gibt, durchaus so angelegt, weil der CSD war immer auch gedacht als Reaktion auf einen repressiven Staat, auf den Missbrauch von Macht durch die Polizei, auf Gängelungen, auf Razzien. Und dass man dem etwas entgegensetzt, was nicht bierernst ist, was nicht nur ernstes Demonstrieren ist, sondern wo es auch um das Zeigen von Lebensfreude geht und zu beweisen der ganzen Welt und vor allem der Bevölkerung auch vor Ort, man lässt sich nicht unterkriegen, man lässt sich von der Mehrheit da nicht ins Boxhorn jagen und man lässt sich nicht verdrängen.
Dann ist es so, dass die Veranstalter, die durchaus die schwule Zielgruppe, die schwul-lesbische Zielgruppe im Visier haben, eigene Kataloge herausbringen. Aber ich vermute mal, der Tour Gay Travel würde keine Gruppenreise nach Moskau anbieten zum CSD.
Das weiß ich gar nicht, ob sie das tun. Und vor allem, also in diesen Ländern ist ja die Entwicklung gerade in den letzten Jahren eher erst wieder rückläufig. Da war ja nach der Wende eine durchaus zumindest augenscheinlich positive Entwicklung zu verzeichnen, die aber leider auf entsprechenden Widerstand stieß und dort auch politisch und religiös gestützt ist. Und das ist ein echtes Problem und das wird uns auch weiter noch verfolgen.
Reden wir mal vom Schwulen als idealtypischen Reisenden, der hedonistisch ist, der Geld ausgibt. Kann man das irgendwie beziffern? Gibt es da irgendwelche, sag mal, Untersuchungen darüber, was der schwule Reisende so ausgibt?
Ja, die gibt es. Es gibt jeweils immer länderspezifische Untersuchungen und dann auch europaweite und globale. Die Zahlen schwanken dann immer auch. Ihr fragt sich natürlich, was man genau untersucht. Also sucht man sich da nur ein einzelnes Segment innerhalb der schwul-lesbischen Community raus oder alle. Fakt ist auf jeden Fall, dass Schwule tatsächlich mehr reisen und mehr ausgeben für Reisen im Vergleich zu anderen Produkten. Also insofern gibt es da eine ganz klare Verschiebung des eigenen Budgets hin zum Tourismusbudget. Das merkt man schon daran, dass der Durchschnittsschwule circa zwischen 3 und 5 Städtereisen im Jahr macht. Das heißt, so mal der Kurztrip nach Mailand, nach London oder auch nach New York ist durchaus an der Tagesordnung.
Kann man dann auch sagen, dass die Menschen, die in den Tourismus Verbänden sitzen, die eure Ansprechpartner sind, jetzt euch mit offenen Armen empfangen, weil ihr eine Zielgruppe bringt, die äußerst interessant ist?
Ja und nein. Also das ist immer noch eine sehr persönliche Entscheidung. Es ist auch oftmals eine sehr persönliche Entscheidung der Geschäftsführung. Also es muss tatsächlich die jeweilige Stadt, also die Politik dort vor Ort und es muss vor allem dann der Chef, die Chefin des Tourismusverbandes dahinter stehen, weil das auch auf Mitarbeiterebene durchaus noch kritisch gesehen wird. Das ist nicht alles immer eitel Wonne, aber im Tourismusbereich und gerade bei den Tourismusverbänden ist es schon viel weiter.
Warum können Sie jetzt noch Bedenken geben? Dass man einfach sagt, die Schwulen, die können es nicht benehmen oder was ist der Grund, warum man sie nicht haben will?
Das gibt es tatsächlich, also dass dann Angst davor ist, also ist ja auch eine Kritik, die ja im CSD immer wieder gebracht wird, dass es zu hedonistisch ist, dass es zu sehr partymäßig ist und dass da ein ausgelassenes Feiern oder auch mal der eine oder andere Sex, der im Park dann stattfindet, der im Übrigen auch hier in Berlin zur Fanmeile zu Silvester, sogar bei Minusgraden, ja, wird ja im Tiergarten gepoppt, heterosexuell natürlich.
Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber
Dort stört es nur niemanden. Ja. Und also da gibt es tatsächlich noch eine unterschiedliche Betrachtungsweise. Und das, was halt als Bierlaune vielleicht mal hingenommen wird, wird bei den Schwulen noch kritisiert. Das ändert sich schon langsam, aber da gilt es noch, dicke Bretter zu bohren.
Und es ist aber auch so, dass gerade beim CSD, wenn man sich das Publikum ansieht, was an der Straße steht, da kann man davon ausgehen, mindestens die Hälfte, wenn nicht noch mehr, sind nicht homosexuell.
Ja, je nachdem auch da, wie man die Umfragen betrachtet, von den Zusehern, die am Rand stehen, ist tatsächlich die überwältigende Mehrheit heterosexuell. Das ist ja auch schön, weil das ist ja auch die Grundaussage des CSD. Es ist eine schwul-lesbische Veranstaltung, mit der die Mehrheitsgesellschaft, also die Heteros, erreicht werden sollen. Das gelingt uns offensichtlich.
Es gibt ja nun auch einen CSD-Tourismus geradezu. Also Menschen, die von einem CSD zum anderen fahren, kann man das schon beziffern? Ist das eine kleine, harte Feierminderheit oder wird das immer mehr?
Das wird immer mehr und tatsächlich sind die CSDs an sich die größten schwul-lesbischen Tourismus-Magnete, die es in einer Stadt gibt. Das ist zwar sehr konzentriert dann an einem Wochenende oder über eine Woche, aber das, was an Reisevolumen generiert wird, stellt das, was sonst übers Jahr läuft, bei weitem in den Schatten. Also wir haben hier in Berlin ungefähr 95.000 zusätzliche Gäste, die nur während des CSD-Wochenendes hier nach Berlin kommen.
Ich habe gehört, über 400 Euro geben die mindestens aus.
Die geben über 400 Euro sozusagen für
drumherum, ja.
Genau, und die Ausgaben, die sie halt hier vor Ort haben, aus. Dazu kommen dann noch Reisekosten und Ähnliches. Also wir liegen da für Berliner Verhältnisse, für den Berliner CSD, bei Durchschnittskosten von ca. 1.200 bis 1.300 Euro für die Reise insgesamt. Also da wird dann auch schon mal gerne gefeiert und da lässt man sich mal was kosten. Man möchte ja auch das zeigen und man möchte ja auch Spaß haben und nicht nur immer politisch demonstrieren.
Nun ist es ja nicht so, dass alle Schwule grundsätzlich Partymäuse sind. Das ist ja eine Sache, die man oft übersieht, wenn man die Zahlen dann in Berlin nimmt. Man geht von ungefähr 10% Schwulen aus in Berlin, schwulen Lesben. Das würden bei 3,3 Millionen 330.000 Menschen sein. Die sind ja nicht abends alle in den Clubs. Das heißt, der Schwule ist auch durchaus kulturell interessiert oder vielleicht sogar ein Urlauber wie du und ich, der einfach nur eine andere Sexualität hat.
Genau. Die Zielgruppe ist da tatsächlich sehr vielfältig. Die Leute suchen teilweise die Partys, die Leute wollen teilweise sich politisch engagieren. Sehr viel ist da natürlich auch kulturinteressiert. Und wir merken halt auch bei den CSDs weltweit, dass sich neben der großen Veranstaltungen, neben der Demonstrationen und der großen Partys da eine ganze Reihe an Festivals, Kultur, Kino entwickelt hat, die halt dann wirklich für ein spezielles Segment aber durchaus interessant sind.
Und wo verbringt Robert Kastel seinen Urlaub? Weit weg von jeder schwulen Metropole, irgendwo in einem Mönchskloster oder zumindest einem Nonnenkloster, wahrscheinlich dann eher?
Naja, zumindest sagen wir, die unmittelbare Urlaubsphase nach dem Berliner CSD verbringe ich tatsächlich ohne Homosexuelle, weil ich ganz froh bin, den dann nicht sehen zu müssen. Wenn man sich ein paar Hunderttausende antut, ist das dann auch irgendwann gut so.
Vorsitzender und jetzt Ehrengrüß August des Berufsverbandes VDRJ brachten und bringen viele vertrauliche Gespräche auch mit den Mitgliedern, die zwar nicht als Journalisten tätig sind, aber in einem eigenen Kreis die PR-Seite repräsentieren im touristischen Mediengeschäft. Selbst da gibt es einen Wandel im Anforderungsprofil. Natürlich gibt es noch das Schreiben von Pressemitteilungen, auf die die Welt gewartet hat, oder das Betreuen von Recherchereisen. Viel häufiger erwarten die Auftraggeber aus aller Welt aber mittlerweile eine Strategieberatung, ein Übersetzen der deutschen Seele und Befindlichkeit. Zumindest diejenigen, die professionell um die deutsche Urlaubergust werben wollen, möchten wissen, wie der Deutsche tickt. angesichts der ganzen Welt, die scheinbar nicht gut genug ist als Angebot, muss man jetzt genau überlegen, wie man seine Angel auswirft. Ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert jetzt Daniel Menzel von der Berliner Agentur Grafenstein. Nicht zu konkret wahrscheinlich, denn es ist ja schließlich Herrschaftswissen.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Ja, Daniel Menzel, Sie sind mit der Berliner Agentur Grafenstein ja auch einer derjenigen, der ausländischen Destinationen, sage ich mal, helfen will, den so begehrten deutschen Urlauber einzufangen. Jetzt könnte ich ja boshaft sagen, sind auch einer von denen, die uns Verbraucher jetzt zumüllen mit diesen Happy Peppy, hier ist es ja auch so wunderschön, Klischee-Anzeigen und eine Mehr von Pressemitteilungen, die ja nur triefen vor Urlaubsglück. Aber jetzt muss man ja fairerweise auch sagen, sind wie andere Agenturen auch oft nur Überbringer einer Werbebotschaft, die der ausländische Kunde unbedingt so haben will. Nach dem Motto, der Köder, der muss dem Angler schmecken und nicht dem Fisch.
So sieht's aus. Wir machen als Agentur eigentlich, haben auch in gewisser Art und Weise eine Botschafterfunktion, weil wir müssen den ausländischen Destinationsorganisationen erstmal erklären, wie funktioniert eigentlich der deutsche Markt, wie tickt eigentlich der Deutsche. Warum sind zum Beispiel Reisebüros so wichtig und warum ist Online-Buchung, warum ist das nicht das Allheilmittel bei uns auf dem deutschen Markt? Das heißt, bevor wir anfangen, Marketingmaßnahmen zu entwickeln für ausländische Organisationen, müssen wir erstmal ein Stück vorher denken und müssen den Organisationen erklären, wie überhaupt die Mechanismen hier funktionieren.
Wie denkt denn man im Ausland, wie der Deutsche so ist? Immer noch so der Typ mit den weißen Socken in den Sandalen?
Ja, teilweise ist das richtig. Es gibt einige Organisationen, die immer noch denken, da kommt jetzt ein dickbäuchiger Mann und der hat Sandalen und weiße Tennissocken an. Und natürlich gibt es die bei uns, die gibt es auch in anderen Ländern, aber wir wollen mit diesem Stereotyp so ein bisschen aufräumen, weil natürlich gibt es bei uns auch viele andere Leute und interessante Zielgruppen, die man betrachten muss. Das hängt natürlich auch immer wieder von dem Land ab, was man bereist, ne? Insofern pauschal zu sagen, ist das falsch und das müssen wir aber erstmal auch den Menschen dann erklären, dass das nicht so ist.
Ja gut, also das sind wir uns beide einig drüber, dass das natürlich ein Klischeebild ist und man vermutet eigentlich doch, dass die Menschen auch in den ausländischen Destinationen an den Schalthebeln der Tourismus-Marketing-Macht sehr viel vom Deutschen kennen, aber ich sage mal aus eigener Erfahrung, Sie werden das aus diplomatischem Selbstschutz jetzt sicher nicht bestätigen, ich habe das Gefühl, bei vielen Auslandsdestinationen sitzen nicht unbedingt Profis an verantwortlicher Stelle im Tourismusmarketing. Mal ganz neutral gefragt, wie offen sind denn die Ohren, sag mal, ausländischer NTOs, wenn Sie als deutsche Agentur sagen, Kinder, so eure tolle, sich räkelnde Blondine am Puderzuckerstrand mit fancy Cocktail in der Hand, um nur so ein Klischee jetzt hier mal zu zitieren, die könnt ihr in die Tonne treten. Das ist kein Marketingkonzept für Deutschland.
Also unsere Erfahrung ist, dass die Ohren erstmal schon offen sind, weil wir als Agentur ja spezialisiert sind auf Tourismus und wir machen das ja schon seit einigen Jahren, dass wir Fremdenverkehrsorganisationen betreuen und damit auch so ein bisschen den Überblick haben, wie haben sich gewisse Dinge im Tourismusmarketing entwickelt. Und wir kennen den deutschen Markt oder wir behaupten, dass wir den deutschen Markt recht gut kennen, weil wir entsprechend auch für verschiedene Länder und für verschiedene Zielgruppen der jeweiligen Länder unterwegs sind. So, und in diesem Zusammenhang können wir dann schon ein ganz gutes Feedback geben, wie eigentlich der deutsche Markt funktioniert und wie ein deutscher Reisender aussehen kann, wie der sich über eine Reise informiert, wie ein Buchungsprozess überhaupt abläuft. Und natürlich muss man berücksichtigen bei Fremdenverkehrsorganisationen, dass die eine große Aufgabe haben, weil sie müssen viele Partner von sich glücklich machen. Alle müssen zufrieden sein, die Politik, die Wirtschaft. Und genau deswegen ist das für uns eine Möglichkeit, diesen Organisationen auch zu helfen und zu sagen, guck mal, so und so läuft das hier bei uns.
Gut, versuchen wir jetzt mal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Also Hochglanzanzeigen. Ja, die wird sicherlich nach wie vor geben, auch wenn sie so ein bisschen nach Old School müffeln. Aber wie offen sind denn ausländische NTOs zum Beispiel für, ich sag's jetzt mal, modernes Marketing, also für Social Media Kampagnen, Interaktionen mit deutschen Urlaubern in Spe? Oder ist nach wie vor bei denen so das Credo, der bunte Prospekt ist das Mittel der ersten Wahl?
Natürlich, ausländische Organisationen sind genauso wie auch inländische Organisationen den neuen Medien, Online-Medien sehr aufgeschlossen.
Erstmal neugierig, vermute ich mal eher.
Klar, vielleicht auch schon übereifrig, weil wenn man zum Beispiel nach Skandinavien guckt, da ist das Internet im Prinzip gesetzt seit vielen Jahren. Ich war vorgestern in Nordschweden und habe dort auch erfahren, dass dort Schüler Anfang der 90er Jahre fast alle Schüler schon einen Computer hatten. Und die sind im Prinzip damit groß geworden. Das liegt natürlich auch daran, dass in Schweden man ganz stark mit dem Computer auch kommuniziert und interagiert. Und insofern, wenn man dann zum Beispiel in so eine Destination oder in solche Regionen geht, dann muss man erstmal erklären, dass der deutsche Markt doch anders funktioniert, dass bei uns Social Media eigentlich im echten Leben passiert. Weil wir haben die Infrastruktur hier. Das hat man dann zum Beispiel in Schweden so nicht. Und das ist etwas, das muss man den Leuten auch erklären. Insofern ist bei uns, um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, das Thema Online sicherlich wichtig, aber auch Print. Also es ist eine Mischung, es ist Cross-Media. Ne? Man muss genau differenzieren, wofür setzen wir Online-Medien ein, vielleicht mehr zur Information. Print ist für uns eher eine Inspirationsquelle, also eher so der emotionale Aspekt, um sich berauschen zu lassen über ein gewisses Reiseziel oder ein Thema, ja, wo man blättern möchte. Man möchte dieses haptische Gefühl haben. Das habe ich auch bei einem iPad oder einer Website, habe ich das nicht. Ja. Da kann ich eher dann tiefer reingehen.
Wie gut für den Chef des ausländischen Fremdenverkehrsamtes, die Freundin, die Blondine, darf dann doch weiter fotografiert werden. Wir dröseln es trotzdem ein bisschen weiter auf. Also was ein interessanter Punkt ist, für uns vielleicht nicht ganz überraschend, Ihre Erkenntnis ist, die Sie den ausländischen Kunden vermitteln in Deutschland, ist das Reisebüro immer noch das Mittel der ersten Wahl. Der Expedient ist immer noch der, der am stärksten die Wünsche des Urlaubers beeinflussen kann. Da jubeln natürlich jetzt die Reisebüros.
Ja, das können sie auch, weil in Deutschland haben wir halt ein sehr ausgeprägtes Netzwerk, eine sehr gute Reisebüroinfrastruktur. Das ist bei uns in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr stark ausgeprägt, die Reisebüros. Und die werden auch nie kaputt gehen. Also wenn wir gefragt werden, Online-Buchungen, wie sieht das bei euch aus? Sicherlich gibt's das, ja. Aber gerade wenn es darum geht, komplexere Reisen zu planen, dann sind wir pfiffig und als Deutsche und gehen ins Reisebüro, weil wir wissen, da haben wir im Prinzip unseren Spezialisten, der sich darum kümmert und der uns genau das plant, was wir wollen. Und natürlich wissen wir auch, dass eine Reisebüro-Buchung nie teurer sein wird als eine Online-Buchung. Das werden auch die Reiseveranstalter nie zulassen. Ja, insofern ist das eine Erkenntnis, das müssen wir den ausländischen Destinationsorganisationen auch erzählen, dass das bei uns so ist, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man das automatisch weiß.
Das heißt also auch im Endeffekt, sagen Sie, wir nehmen ganz besonders viel Geld in die Hand, damit wir B2B, das heißt, wir müssen die Reisebüro-Expedienten in den Sack kriegen. Wenn wir die haben, wenn wir die überzeugt haben, dann haben wir auch die Kunden.
Genau, also natürlich muss ein Expedient informiert sein und qualifiziert sein, auch entsprechend eine Destination rauszuverkaufen. Insofern bieten wir ja auch seit vielen Jahren auch E-Learnings an, was wir zusammen auch mit Destinationen machen.
Erkenntnis, die ich im Plan so entnommen habe, wenn es ins Ausland geht, dann soll möglichst ein vertrauensvoller deutscher Brand irgendwo auf dem Wimpel flattern, sprich ein deutscher Qualitätsveranstalter als Marketingpartner ist ein absolutes Plus.
Auf jeden Fall, weil es auch eine Frage von Glaubwürdigkeit ist. Ne? Also man kann da auch noch einen Schritt weiter gehen, wenn man in ein Reisebüro geht und von einem bestimmten Reiseveranstalter ein Produkt kauft und man sieht, da ist jetzt ein Hotel bei dem gelistet oder ein Hotel ist in das Produkt integriert. Dann ist das für einen Reisenden auch ein Qualitätsstatement. Man weiß also, aha, wenn der bei diesem Reiseveranstalter gelistet ist, dann darf der sich auch nichts Schlechtes erlauben, weil sonst fliegt er da gleich wieder raus. Das ist das Problem, was ich bei Online-Buchungen oft habe, dass ich da zwar sehe, ich habe da ganz viele tolle Bewertungen, ob die jetzt nun echt sind oder gefaked, ist mal dahingestellt. aber da kann ich nicht sagen, ob das wirklich jetzt ein Top-Hotel ist. Wenn ich weiß, er ist in einem bestimmten bei einem bestimmten Reiseveranstalter gelistet, kann das ein Qualitätsargument auch schon sein.
Das ist eine interessante Frage, die sich jetzt auch stellt, die sich auch uns Reisejournalisten stellt. Wem vertraut der Deutsche bei Empfehlungen? Bei Ihnen kam es jetzt gerade so durch, eben auch einem vertrauensvollen Partner, also einem Qualitätsreiseveranstalter. Und für uns stellt sich auch die Frage, wem vertraut man? Vertraut man dem Reisejournalisten? Vertraut man dem Internet, irgendwelchen Blogs oder doch eher den Freunden am Stammtisch?
Ja, im Prinzip, das, was Sie genannt haben, den kann man erstmal alle vertrauen. Es gibt eine Studie, die besagt, dass die Werbung da ganz unten rangiert. Als an erster Stelle werden die Freunde und die Familie genannt. Also das heißt also, die echte Empfehlung zählt. In dem Zusammenhang sehen wir das auch kritisch, die Empfehlung, die in Bewertungsportalen gegeben werden, weil dort auch sind viele Empfehlungen, aber man kriegt halt zu wenig, man hat zu wenig Wissen und man hat zu wenig Informationen über die Leute, die dort was geschrieben haben. Man möchte natürlich ganz genau wissen, wie diese Person tickt, die jetzt nun etwas beispielsweise über ein Hotel geschrieben hat. Und das, wenn wir jetzt unsere eigene Familie und Freunde interviewen und sagen, Mensch, wie war das im Urlaub, wie war das in diesem Hotel, dann können wir uns schon ein Bild davon machen, ob das etwas ist, was uns auch bei der Reiseentscheidung hilft oder auch nicht. Das heißt, wir können es mehr einschätzen. Man hat das gleiche Problem auch bei den Gästebüchern in Hotels. Da haben viele Leute schöne Zitate und Kommentare hinterlassen, aber die Leute, die jetzt diese Zitate und Kommentare lesen, die wissen wiederum nicht, wer hat das jetzt geschrieben. Ich kann den nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie alt er ist, was der arbeitet, was der für ein Umfeld hat. Und insofern sind grundsätzlich solche Empfehlungsgeschichten immer am glaubwürdigsten, wenn man weiß, wer diese Empfehlung abgegeben hat.
Tja, da kommen wir wieder in die Facebook-Falle mit den vielen Freunden, die man hat, wo man doch nicht genau weiß, ob es gute Freunde sind. Sind die Deutschen eigentlich schwerer zu überzeugen oder sind die eigentlich sehr offen für was Neues und sagen, oi, da ist was Neues, da machen wir sofort mit?
Ach, die sind offen für was Neues und gleichzeitig sind sie aber auch skeptisch und zweifeln immer alles an. Wir haben das gute Beispiel, das ist auch selber bei mir, wenn ich auf Reisen gehe, dann habe ich meine App, beispielsweise von meiner Airline, dann habe ich mein Boardingpass natürlich auf meinem iPhone. Ich habe aber gleichzeitig immer noch die Buchungsbestätigung in Printform dabei, weil es könnte ja sein, dass irgendwie die Technik spinnt oder mein Handy stürzt ab und ich werde gefragt, ob ich denn überhaupt hier mitreisen darf. Ich habe auch hier ein bisschen bei uns rumgefragt, also ganz viele tun dies und das ist so ein bisschen so eine Angst, die man hat, ne, dass man vielleicht doch nicht im Computer gelistet ist und dann möchte man das belegen. Das heißt, wir brauchen im Prinzip Beweise in Printform, um zu sagen, hey, wir sind aber hier mit dabei. Insofern ist das etwas, was auch bei den Reiseveranstaltern nach wie vor zieht, das sind die Vouchers, das sind die Printformen. Wenn jemand auf eine Reise geht, gerade wenn er in ein Land reist, wo man seine Sprache nicht spricht, dann muss man diese Printbeweise haben, um auch wirklich sich zu autorisieren, dass man da jetzt sein darf und die Leistung auch in Anspruch nehmen darf.
Tja, womit Marketing-Experten sich alles so beschäftigen müssen. Eine Sache zum Schluss vielleicht, das Interessante ist, aber man muss den Leuten draußen klar machen, wir Deutschen sind jetzt nicht nur, wir sind Reiseweltmeister, auch wenn die Chinesen da irgendwie nach Hongkong und Macau reisen und deshalb angeblich mehr reisen als wir. Aber wir sind auch alte Weltmeister. Also wir sind die ältesten Reisenden überhaupt.
Ja, Deutschland hat die zweitälteste Bevölkerung der Welt. Das muss man erstmal so hinnehmen. Man muss aber auch gleichzeitig sehen, dass die Älteren immer, erstmal werden sie immer älter und sie werden aber auch immer fitter und sie sind sehr reiselustig. Das heißt, auch da wieder in Bezug auf die Kommunikation, Print ist aus unserer Sicht immer noch sehr wichtig, weil diese Leute fragen Printprodukte nach, die möchten sich durch ein Magazin inspirieren lassen, die blättern auch gerne in einem Magazin, um sich Ideen für ihren nächsten Urlaub zu holen. Für die Reiseveranstalter muss man sagen, die versuchen ja seit Jahren ihre Kosten im Printbereich auch schon zu senken. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall, weil dadurch, dass wir immer mehr Themen haben, immer mehr Nischenthemen im Tourismus auch haben, müssen diese Themen auch entsprechend kommuniziert werden. Und Kataloge sind da als Inspirationsquelle für einen Urlaub nach wie vor sehr wichtig. Das heißt, es werden immer mehr Printprodukte da auch produziert. Und wenn man sich auch die Entwicklung anguckt, der Leute, die jetzt Print nachfragen, die werden auch noch die nächsten Jahre das auch tun. Im Übrigen auch die Leute, die jetzt auch wie in meinem Alter Mitte, Ende 30 sind, werden auch in den nächsten Jahren weiter ihre Informationen auf die Art und Weise befriedigen, wie sie das jetzt tun.
Der arme Wald.
Ja.
beste Werbung ist natürlich immer noch die, wenn der Tourismusobmann einer Region behaupten kann, ja nun schauen Sie sich doch mal um, muss ich da überhaupt noch was sagen? Ja, wenn es doch so einfach wäre. Denn erstmal muss man es schaffen, überhaupt vom touristischen Radar entdeckt zu werden. Das ist für eine kleine Gemeinde, selbst in netter Landschaft und mit gutem touristischen Beiwerk, eine fast unlösbare Herausforderung. Wie viele, oder besser gesagt wenige, touristische Orte haben es tatsächlich schon weltweit geschafft, zu einer bekannten Marke zu werden? Manchmal muss dann ein Trick her, der den Kirchturmstolz aller Beteiligten mächtig herausfordert. Der Ort tritt zurück, dafür wird eine kunstvolle Region erfunden. Beispiel der Kaiserwinkel in Tirol. Und wenn der es mit dem klangvollen Namen dann auch noch auf Google Maps schafft, ist das schon die halbe Miete. Für den Rest ist dann Gerd Erharter zuständig, mit unerschöpflicher Begeisterung.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Ja, raus aus Bayern, auf der Inntalautobahn gar nicht erst durchstarten. Der Kaiserwinkel will die Tiroler Touristen gleich nach der Grenze bei Kufstein abfangen. So nach dem Motto, lohnt sich ja gar nicht mehr weiterzufahren in Tirol. Was Schöneres findet man eh nicht. Das zeugt ja von einem gewissen, gesunden Selbstbewusstsein, Gerd Erharter.
Ja, durchaus. Also wir sind auf unsere Region sehr stolz und wir freuen uns auch immer wieder über sehr viele Besucher aus dem deutschen Raum.
Das glaube ich, dass Sie sich freuen. Dabei versteckt sich der Kaiserwinkel ja sogar ein bisschen, man muss erstmal hoch raus aus dem Inntal. Nicht mal die Römer fanden das damals lohnenswert und daher ist diese Hochebene eigentlich erst seit circa 100 Jahren aus ihrem Bilderbuch Dornröschenschlaf vom Tourismus wachgeküsst worden.
Ja, so ist es. Also in den 1890er Jahren ist der Tourismus mehr oder weniger bei uns im Kaiserwinkel aufgeblüht. Ausschlaggebend waren damals hauptsächlich die Gäste aus dem Münchner Raum, die sie unsere Gegend für ihre Erholung ausgesucht haben und dementsprechend auch immer stärker den Kaiserwinkel aufgesucht haben.
Da muss man noch zugeben, lieber Herr Tourismusobmann, dass der Kaiserwinkel per se eigentlich eine Kopfgeburt war. Denn man hat einfach versucht, diese vier Orte rund um den Walchsee etwas prickelnder präsentieren zu können. Oben jetzt der zahme und der wilde Kaiser, unten der Winkel. Was für ein Winkel eigentlich, ist doch eine riesen Ebene hier unten.
Ja, also der Kaiserwinkel ist tatsächlich eine Geburt, ist ein touristischer Begriff, ist geprägt worden Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wo sie ganz einfach die Orte im Kaiserwinkel zu einer Werbegemeinschaft zusammengeschlossen haben und natürlich in Anlehnung an das Kaisergebirge und dann praktisch an die ganze Talebene, das als wunderschöner Winkel betrachtet wird, eben hat sie dann der Name zusammengesetzt und so heißen wir heute Kaiserwinkel.
Jetzt machen wir die Verwirrung noch komplett für den Gast, den wilden Kaiser. Den kann man zwar hier grandios sich anschauen, aber die Tourismusregion Wilder Kaiser ist wieder ganz woanders, nämlich hinterm Berg.
Also ganz woanders ist jetzt nicht ganz richtig, weil es ist so, dass jetzt praktisch die Tourismusregion Wilder Kaiser und die Region Kaiserwinkel praktisch parallel liegen, getrennt durch die beiden Gebirgsketten des Zahmen und des Wilden Kaisers. Also in Luftlinie zum Beispiel ist der Hauptort vom Wilden Kaiser Elmau in etwa 10 Kilometer von Walchsee, jetzt in dem Fall aus dem nächsten Ort im Kaiserwinkel entfernt.
Sie sagen es Luftlinie, aber unten am Boden trennen es Welten.
Absolut, ja. Es gibt natürlich auch jetzt dadurch die tolle Möglichkeit, also es hat ja schon in den 50er Jahren bereits das Angebot gegeben, Reisegruppen wurden mit den Bussen um den Kaiser gekarrt und es hat damals geheißen rund um den wilden Kaiser und im Volksmund wild um den runden Kaiser. So hat man damals gesagt.
Ja, es lebe die Marketingvielfalt unserer sympathischen Ferienregion. Deshalb dürfen Sie jetzt auch mal ein bisschen lobhudeln. Warum lohnt es sich denn besonders, im Kaiserwinkel einfach mal so hängen zu bleiben und nicht weiter durchzufahren? Und weh, Sie sagen jetzt nur, weil es hier schön ist, denn das sieht man im Reiseradio nicht. Stimmt natürlich, es ist schön.
Also ich kann es nicht oft genug sagen, es ist schön, aber es ist tatsächlich so, also die Gäste, die bei uns hier hauptsächlich Urlaub machen, also geben als Hauptgrund die wunderbaren Wanderwege, die Wandermöglichkeiten, die wunderbaren Radstrecken, sowohl für das normale Rad, man kann für Gebirge doch einigermaßen flach sich bewegen mit dem Rad und natürlich auch die Mountainbike-Strecken. Im Sommer bietet natürlich der Walchsee mit seinen bis zu 25 Grad in Trinkwasserqualität die tollen Bademöglichkeiten. Der Unterberg in Kössen ist ja bekanntlich das Mekka weltweit für Paragliding und auch Drachenfliegen. Und im Winter natürlich der Langlauf und der alpine Skisport kommen auch da nicht zu kurz.
Aber die Besonderheit ist ja hier, und das ist ungewöhnlich für Tirol, sie machen im Sommer eigentlich besseres Geschäft als im Winter.
Das ist eine tatsächliche Besonderheit. Also der Kaiserwinkel ist eine der wenigen Tiroler Regionen, wo der Anteil im Sommer mit 60% höher als der im Winter ist, wo ja alle anderen oder der Großteil der anderen Regionen eigentlich das Hauptgeschäft mehr im Winter macht.
Aber ist es denn nicht auch bei Ihnen so, also bei Tirol habe ich immer das Gefühl, man muss radeln, man muss wandern, man muss schwimmen, man muss klettern, man muss Dinge tun, bis einem das Adrenalin aus dem Auge fließt.
Also Sie meinen einfach, ganz einfach, man muss schwitzen. Und wenn man das jetzt so zusammenfasst, dann kann man das durchaus so sehen, um eben danach dann die Annehmlichkeiten genießen zu können, eben zum Beispiel im Walchsee sich zu entspannen, zu erholen nach dem Sportbetreiben. Man hat wunderbare Betriebe, wir haben tolle Hotels mit hervorragenden Anlagen, ob das im Wellnessbereich ist oder auch im Bäderbereich. Also da kann man dann entsprechend relaxen. Und auch das ist einer jener Gründe, die von unseren Gästen am meisten genannt werden, dass man hier wirklich sich noch erholen kann, ohne den Stress, den man in vielen Destinationen ausgeliefert ist, direkt ausgesetzt zu sein.
Aber beim Walchsee komme ich nochmal drauf zurück. Sie sagen zwar, das ist der wärmste See Tirols. Aber ich sag mal so, ich habe mal eben die Hand reingehalten, da friert einem ja alles ab. Und im Sommer, wenn Sie sagen 25 Grad, haben Sie garantiert vorher das Thermometer im Mund gehabt.
Also Sie haben jetzt den Finger heute reingehalten, also die Hörer können es ja nicht sehen. Aber es ist tatsächlich so, er hat jetzt so knapp nach dem Winter bereits 17 Grad.
Toll, schön.
Wir sind sehr stolz darauf. Und eines der Geheimnisse, warum der See so relativ schnell sich erwärmt, sind warme Quellen, die tatsächlich im See sich befinden. Und dementsprechend geht das dann innerhalb von 10, 12, 14 Tagen, wo dann die Sonne relativ stark scheinen muss. Und dann hat er 20, 21 Grad, hat er im Mai, Ende Mai immer.
Toll. Mittelmeer, wo bist du?
Kann man so sagen, ja.
Zugegeben, also bei all der Sportlichkeit, es ist ja auch was für so einen sportlichen Loser wie mich dabei, denn man kann wunderbar E-Biken, das habe ich heute getan und das ist ja traumhaft, man braucht sich gar nicht anstrengen und die Landschaft fliegt nur an einem so vorbei.
Ja, das E-Biken ist jetzt in den letzten Jahren ganz besonders stark aufgetaucht. Wir sind sehr stolz, dass wir Mitglied sind in der europaweit größten E-Bike-Region. Man kann zusammenhängend also hunderte Kilometer zurücklegen und die Besonderheit schlechthin ist ja da, man kann die Akkus überall wechseln. Man leiht sich irgendwo ein Fahrrad aus und man kann fahren und fahren und wenn dann der Akku zur Neige geht, hat man eine Karte, wo die Wechselstationen angeführt sind und da kann man dann einen neuen Akku und man kann dann wieder weiterradeln.
Ja, man kann, wenn man noch kann. Der Vollständigkeit halber muss man natürlich noch sagen, der Kaiserwinkel hat auch eher die Lufthoheit. Hier ist eine der Wiegen der Drachen- und Gleitschirmflieger. Und im Sommer, habe ich mir sagen lassen, ist der Himmel manchmal so bunt, dass man nur hoffen muss, da kracht keiner zusammen.
Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben es ja kurz vorhin schon angesprochen. Also der Unterberg in Kössen ist ja das Eldorado für Paragleiter und Drachenflieger. Mit Beginn der 70er Jahre, wo das Drachenfliegen hier in Mitteleuropa mehr oder weniger etwas in Mode gekommen ist, war in Kössen die erste Europameisterschaft, die erste Weltmeisterschaft und Kössen gilt weitum als das Mekka des Drachenflugsports in Österreich.
Haben Sie es mal selbst probiert?
In Gottes Namen, also da muss man mehr Mut haben wie ein ganz einfacher Obmann.
So, wir halten also fest, es ist toll hier, klar. Wenn man schon Kaiserwinkel heißt, Adel verpflichtet, dann kann man sportlich so viel tun, dass das Herumgammeln im Liegestuhl ja fast schon Sünde ist. Und jetzt kommt der Knaller zum Schluss. Man kann den Ösi-Polizisten eins auswischen, weil es hier einen Weg hingibt in den Kaiserwinkel, wo man keine Vignette kaufen muss.
Ja, das ist ein besonderes Glück, das sich in den letzten Jahren seit Einführung der Vignette bei uns ein bisschen durchgesetzt hat. Also wir sind erreichbar praktisch. Man fährt bis zum Schluss auf der Autobahn in Deutschland und nimmt dann die vorletzte Ausfahrt auf deutschem Gebiet, Oberaudorf. Und von da aus sind es nur mehr 10 Kilometer, um sich mitten im Kaiserwinkel zu befinden.
Perfekt. Wieder was gespart. Kann man in allem Käse anlegen.
Absolut. Also die Vignette kostet ja um die 8 €. Und ich denke, also da gibt es also 2 Getränke oder auch eine schöne Portion Käse dafür.
Der Sendung reduzieren wir nun alle Theorie über Tourismusmarketing und USPs auf schlichte Wohlfühlmomente, die sich auch über Jahrzehnte und egal über welche Empfehlungskanäle nicht verändern. Dafür bin ich im Kaiserwinkel auf die Burgeralm gewandert, zur Käserei von Anton Fahringer. Seine Kühe haben dort oben Kräuteralmen, in die man sich reinlegen möchte, und einen grandiosen Blick auf wilden und zahmen Kaiser für die natürlichen Glückshormone. Letztere fühlen die Wandergäste auf der Holzveranda auch. Was braucht es noch mehr? Der Produzent dieses Grassroot-Marketings erzählt uns jetzt aber, welche Arbeit hinter dem Wohlfühlmoment für die Besucher steckt.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt.
Ja, das größte Glück, wenn man in den Bergen unterwegs ist, rauf auf den Berg, in die Sonne, die Wahnsinnssicht und dann möglichst eine Almhütte finden, wo man was Leckeres essen und trinken kann. Wir sind jetzt auf die Burger Alm hochgestiefelt, oberhalb von Walchsee im Kaiserwinkel. Und hier haben wir den Toni Fahringer, er ist nämlich der Käsemeister hier oben, der Käse, oder wie nennt man das, Toni?
Ja, Käsemeister ist richtig, ja.
Und nicht nur irgendein Käsemeister, er hat nämlich den Heumilchkäse hier oben. Und da fragen sich natürlich alle, was ist denn ein Heumilchkäse? Ist das ein Käse, wo jetzt Heustückchen drin sind oder was?
Ja, das ist absolut nicht so, dass ein Käse hier mit Heu ummantelt ist oder Heu im Käse drin ist. Heumilchkäse heißt, dass die Kühe im Winter eben nur Heu gefressen haben, also getrocknetes Gras, das im Sommer gemacht wird und dann im Winter verfüttert wird. Und im Sommer fressen die Kühe dann eben frisches Gras oder wie bei uns hier eben frisches Almgras, Almkräuter.
Die Almen sind hier drumherum, dass man bis zum Horizont, bis man gucken kann. Und im Hintergrund ist der wilde Kaiser zu sehen, also ein Wahnsinnspanorama. Die Kühe müssen so glücklich hier oben sein, dass sie erst recht schon viel Milch geben.
Ja, die Kühe, wir haben auch sehr alte Kühe dabei, gell? Das sind natürlich junge Kühe, alte Kühe, und die wissen natürlich im Frühjahr immer genau, wann es wieder losgeht auf dem Berg.
Bin ich schon ganz unruhig im Stall, oder wie?
Ja, die werden vorher zu Hause auf dem Heimbetrieb, so 2-3 Wochen werden sie auf die Weide gelassen, und da muss man immer schrecklich aufpassen, dass ja nirgends eine Lücke offen ist, sonst gehen die auf die Straße und ab auf die Alm.
Man sagt ja so schön immer, eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Wie viele Kühe habt ihr hier oben?
Ja, wir haben hier 35 Kühe, die von uns gemolken werden. Also das sind alles eigene Kühe, die von uns gemolken werden und die Milch dann auch direkt hier auf der Alm in der Käserei zu Joghurt, Butter, Käse, verschiedene Käsesorten produziert wird.
Morgens, wenn der Melker mit den kalten Händen kommt, wann müsst ihr aufstehen?
Ja, wir stehen um 5 Uhr auf, dann werden als erstes, also die Kühe, die kommen von selber in den Stall, die sind da relativ pünktlich, wenn der Melker aufsteht, sind die Kühe schon im Stall, dann werden die Kühe gemolken. Die Milch fließt dann bei einer Rohrleitung direkt in den Käsekessel und wird sogleich auch verarbeitet.
Ich habe ja eben so ein bisschen flapsig gesagt, viele Kühe machen Mühe. Wie viel Mühe macht denn so eine Kuh, bis so ein Käseleib unten rauskommt? Also nicht bei der Kuh, aber dann am Ende vom Prozess.
Ja, die Käseproduktion ist schon eine intensive Arbeit. Erstens die Käseproduktion, obwohl diese Arbeit nicht die meiste ist, die ist innerhalb von 4 bis 5 Stunden vorbei. Aber dann kommt der Käse dann eben noch in die Salzlake und nach 48 Stunden Salzlake kommt er in den Käsekeller. Im Käsekeller wird er jeden zweiten Tag aus der Stellage genommen, wird gewendet und wieder mit Salzwasser eingeschmiert. Und das wird eben, wie gesagt, jeden zweiten Tag und das ein halbes Jahr, mindestens ein halbes Jahr, bis zu einem Jahr wird das so gemacht.
Und dann sitzt man hier einfach auf der Terrasse, guckt ins Tal runter und weiß gar nicht, was für ein wertvolles Produkt man hier einfach so nebenbei isst.
Ja, das ist natürlich so, wie Sie sagen, obwohl zu bemerken ist, dass Käse, der auf der Alm oder der auf natürliche Art und Weise produziert wird, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also es ist zu vermerken, dass die Leute wollen wieder wissen, wo wird was produziert, wie wird das produziert, ist es wirklich so, dass es auf der Alm produziert wird. Das ist den Leuten jetzt wieder viel mehr wert.
Das können Sie natürlich garantieren. Jeder Käse ist sozusagen ein hart gewordenes kleines Pflänzchen von der Alm.
Genau so ist es, ja. Es ist natürlich nicht nur das Melken der Kühe und das Verarbeiten der Milch, es ist natürlich die Weide, also die Kräuter wachsen natürlich schon in der Natur von selber, aber dass man eine schöne Almwiese hat, gehört natürlich nicht nur das Grasen dazu, sondern auch die Weidepflege, die natürlich sehr mühevoll ist und auch gemacht werden muss. Eine Alm würde natürlich, wenn nicht nachgeputzt wird, sehr schnell verstrauchen und verwildern, gell?
Jetzt fragt man sich natürlich, ihr habt so viele verschiedene Käsesorten hier oben. Also dieses Regal ist voll von ganz weich bis ganz hart. Ist das sozusagen, morgen steht man auf und sagt, jetzt machen wir heute mal Hartkäse und morgen machen wir einen Camembert aus den Alpen? Oder sind denn die Kühe, spezielle Kühe für Hartkäse, spezielle Kühe für Weichkäse? Oder wie geht das? Ich bin ein Stadtkind, man hört schon bei meinen Fragen, ich habe null Ahnung.
Ja, ganz so einfach ist es nicht, aber ungefähr schon so, dass man macht ungefähr eine Woche oder zwei Wochen lang einmal Hartkäse, dann stellt man wieder um, macht dann einen Weichkäse zwischendurch, weil man die da nicht so große Mengen macht und zwischendurch auch wieder mal Schnittkäse. Und aber die größte Produktion ist eben der Bergkäse. Man muss das etwas gestaffelt machen, weil man ja verschiedene Milchsäurebakterien dazu braucht, die man sich auswärts zuholt. Und da kann man nicht jeden Tag praktisch und nach Laune immer wechseln.
Was ist so der Käse, der am besten läuft hier?
Ja, bei uns auf der Alm ist natürlich nach wie vor der Almkäse, dieser Bergkäse, gell, der seit Generationen schon immer auf der Alm gemacht wird und der natürlich nach einer bestimmten Reifezeit, halbes Jahr bis einem Jahr, schon eine ganz feinen Geschmack und man hat das Gefühl, man isst direkt diese Kräuter, die die Kuh zuerst gefressen hat.
Und das kostet auch gar nicht so viel, ne? Ja, oben auf der Alm ein schönes Glas Milch und ein Käse, was zahlt man dafür?
Ja, eine Käsebrotzeit, da ist man mit 8 Euro ist man da dabei und ein Glas Milch kostet 2 Euro. Da ist man
10
dabei.
Euro und das Glück ist unbezahlbar.
Genauso ist es ja.
Und mit diesem virtuellen Glas Milch und dem wirklich leckeren Heumilchkäse geht unsere kleine Tour durch die Welt des Reisens heute auch zu Ende. Wir hören uns nächsten Montag wieder, dann mit der Ausgabe 139 und den Ergebnissen der TUI-Programmvorstellung und der Strategie von Aliana. Machen Sie es gut bis dahin. Das wünscht Ihnen Jürgen Drensek und Ihr Reiseradio, wann und wo auch immer Sie uns jetzt gerade zuhören.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!